SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis 12:30. Wie sinnvoll ist eine Impfpflicht für über 50-Jährige? Über einen entsprechenden Vorschlag der Unionsfraktion spreche ich gleich mit dem Bremer Epidemiologen Hajo Zeb. EU-Parlamentspräsident Sassoli ist tot. Dazu ein Nachruf und ein Gespräch mit unserem Europakorrespondenten. Und der US-Hedgefonds Cerberus stößt Aktien von deutschen Großbanken ab. Mehr dazu am Ende der Sendung kurz vor 12:30. Bundeskanzler Scholz hat sich früh und klar positioniert. Er will eine allgemeine Impfpflicht. Auch die Grünen sind dafür, aber der Koalitionspartner FDP hat in Teilen Bedenken und sieht Freiheitsrechte unverhältnismäßig beschnitten. Also soll es keinen Gesetzesentwurf der Regierung geben und keinen Fraktionszwang, sondern das Parlament soll sich in einer sogenannten Orientierungsdebatte eine Meinung bilden und dann fraktionsübergreifende Gruppenanträge beraten und diskutieren und abstimmen. Ein gerne genutztes Verfahren in ethisch komplexen Sachfragen. Nun haben die Unionsparteien angekündigt, sich nicht an anderen Gruppenanträgen zu beteiligen, sondern einen eigenen einzubringen. Kernpunkt: eine reduzierte Impfpflicht, wenn man so will, und zwar für Menschen ab 50. Professor Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Impfpflicht für Menschen ab 50. Was halten Sie von dieser Idee?
Es ist sicherlich einer der Vorschläge, der jetzt auf dem Tisch liegt. Italien ist das Beispiel dafür, dass das so geplant wird. Es ist halt für mich eine partielle Impfpflicht und die Argumente, ob man Freiheit einschränkt oder damit auch einen höchstmöglichen Schutz der Gesundheit erreicht, das muss halt noch abgewogen werden. Aber das ist tatsächlich eben eine einteilige Impfpflicht für mich, die nicht das Grundproblem löst.
Das da wäre?
Das Grundproblem ist einfach, dass wir auch weiterhin auch nach dieser Omikronwelle mit weiteren Wellen zu tun haben werden und man sich eben substanziell überlegen muss, wie kann man es verhindern, dass genau das passiert, was wir jetzt haben. Infektionszahlen, auch eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems und eben nicht nur mit Älteren, sondern auch mit vielen jüngeren Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Das sind alles Probleme, die mit einer partiellen Impfpflicht eben auch nur partiell angegangen werden.
Was lässt sich denn bislang aus dem italienischen Vorbild ablesen?
Ja, das ist halt auch gerade in der Diskussion dort. Das geht jetzt auch natürlich erst los dort. Ich denke, in Italien ist die Situation etwas anders. Grundsätzlich ist dort etwas weniger Widerstand gegen einige dieser Maßnahmen zu sehen. Auch da gibt es natürlich Widerstände, aber im Großen und Ganzen hat Italien das bisher so diskutiert, dass sie damit wohl jetzt den Weg gehen werden und mit 50 eben starten in die Impfpflicht.
Und epidemiologisch betrachtet?
Da steht halt genau die Frage in der Diskussion, was erreicht man damit? Man erreicht sicherlich, dass die größere Last der Erkrankungen verhindert wird, beziehungsweise der Belastung des Gesundheitssystems eben verringert wird. Aber die Frage ist tatsächlich, reicht das, wenn man jetzt über eine Impfpflicht in diesem Alter nur nachdenkt? Denn tatsächlich, habe ich eben gesagt, die Erkrankungen treten auch in jüngeren Altersgruppen auf. Und genau das muss man halt klären. Und wir müssen uns einfach weiterhin vorstellen, Omikron ist jetzt eine der Wellen, die wir haben. Es kann weitere Infektionswellen geben, wo eben noch nicht genau gesagt ist, dass es weiterhin so läuft mit Erkrankungen, wie wir es jetzt im Augenblick sehen. Verteilungen sind da möglicherweise anders. Es kann auch sein, bei Omikron galt zunächst auch die Situation, dass eben vermehrt jüngere Menschen sich infizieren. Das hat sich zwar so nicht bestätigt, aber das sind alles Dinge, die kommen können. Und da sollte man eben einfach alles genau auf den Tisch legen und abwägen, was ist jetzt der bessere und auch der einfacher umzusetzende Weg.
Kann man denn modellieren, was so eine altersspezifische Impfpflicht für den gesamten Pandemieverlauf bedeuten könnte, welche Auswirkungen sie haben könnte?
Das kann man auf jeden Fall machen, indem man quasi ab dem Alter 50 dann eine gewisse, wenn man sagt, ich nehme jetzt 90% vielleicht, nehmen das dann die Impfpflicht an, wird es natürlich geben, die da nicht mitmachen. Das kann man modellieren, indem man dann die Immunität durch die Impfung erreicht wird, muss man jetzt von den jetzigen Zahlen ausgehen, das kann man modellieren und da wird man halt sicherlich sehen, dass das schon dann Belastungen im Gesundheitswesen senkt, aber es wird auch ein erheblicher Anteil noch übrig bleiben, das ist gar keine Frage.
Wie ist denn die psychologische Wirkung einer solchen Aufteilung in Ältere und Jüngere?
Das ist sicher einer der Themen, die auch zu diskutieren sind. Da bin ich jetzt kein Fachmann dafür, aber man muss sich schon vorstellen natürlich, dass man hier genau mehrere Gruppen dann zusammen hat. Die einen werden vielleicht demnächst 50 und müssen sich überlegen, das gilt dann für mich. Andere sind nicht von dieser Pflicht betroffen. Man muss dazu sehen, wir haben ja auch noch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitswesen, Pflegesystem arbeiten. Da trifft es dann natürlich auch Jüngere und wie man hört, eben auch zum Beispiel Freiwillige. Also es wird auch möglicherweise ein gewisser Flickenteppich, von dem wir öfter hören werden, was die Impfpflicht angeht. Und das ist auch noch eine Überlegung wert, glaube ich, zu sagen, ist es nicht besser, einfache und klare Maßnahmen zu haben, als sehr vielfältige und nicht ganz so gut einzuschätzende dann.
Einfache und klare Maßnahmen würde bedeuten Impfpflicht für alle.
Das wäre aus meiner Sicht, was diese Seite der Diskussion angeht, natürlich so, dass es von der Maßnahme her klarer wird, sozusagen Impfpflicht für alle. Die Umsetzung wird in jedem Fall, ob 50 oder eine andere Altersgruppe, wird ein Thema sein, wie man das hinbekommt, welche Sanktionen, welche Maßnahmen, die umzusetzen, die durchzusetzen, die Impfpflicht. Das sind alles Themen, die stellen sich genauso, ob man es bei Jüngeren oder Älteren hat.
Geplant ist ja, über die Impfpflicht im Bundestag frei abzustimmen, also ohne Fraktionszwang, weil das eine Gewissensentscheidung sei. Jetzt heißt es aus der Union, das ist gar keine Gewissensentscheidung, das war es bei der Masernimpfung nicht, das ist es bei der berufsspezifischen Corona-Impfung nicht und das ist es jetzt auch nicht. Wie sehen Sie diese Diskussion um Gewissensfragen und Beschneidung von Freiheiten?
Da ist der ethische Konsens oder Dissens gefragt, die Diskussion darum. Aus einer wissenschaftlichen Sicht ist jetzt eine Impfpflicht eine durchaus typische Public-Health-Maßnahme, eine Maßnahme im öffentlichen Gesundheitswesen. Das ist jetzt nicht unbedingt primär eine Gewissensfrage, die sich da stellt. Es geht ja hier darum, Gesundheit für die Bevölkerung im größtmöglichen Maße zu erreichen. Und das sollten wir tatsächlich im Fokus haben. Und diese Diskussion führen über die Ethik, würde ich sagen, gehört dazu. Aber das ist nicht die allererste Frage, die sich stellt aus meiner Sicht.
Sagt Hajo Cebes, Professor am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Es war die Art von Nicht-Informationsfluss, wie er üblich ist in solchen Fällen. Gestern wurde bekannt, dass EU-Parlamentspräsident Sassoli in einem italienischen Krankenhaus behandelt wurde. Und das schon seit Ende Dezember. Von einer ernsthaften Komplikation wegen einer Fehlfunktion des Immunsystems war die Rede. Nur wenige Stunden später, am frühen Morgen, dann die Meldung, Sassoli ist verstorben. Er wurde 65 Jahre alt.
Eines war David Sassoli auf jeden Fall. In seiner Zeit im Europäischen Parlament, genauso wie zuvor schon in seinem Heimatland Italien, wo er Journalist und Fernsehmoderator bei der italienischen RAI war. Ein scharfer Kritiker von Rechtspopulisten und Nationalisten.
Nationalsozialismus und Rassismus sind keine Meinung, sondern Verbrechen.
So oder so ähnlich formulierte es der sozialdemokratische Politiker, der 1956 in Florenz geboren wurde, immer wieder. An der Spitze des EU-Parlaments in Straßburg und in Brüssel ließ Sassoli kaum eine Gelegenheit ungenutzt, um Europa an die eigene Verantwortung für Flüchtlinge zu erinnern und daran, dass die Europäische Union auch viele Jahre nach dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise immer noch keine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik gefunden hat. Für ihn war das ein unhaltbarer Zustand. Doch insgesamt galt Sassoli trotzdem als wenig charismatischer Kopf. Er habe sich nicht genügend profilieren können in seinem Amt, hieß es immer wieder aus Sassolis Umfeld, schuld sei die Corona-Pandemie gewesen. Dabei habe er es immer versucht und das nicht nur beim Thema Migration, sondern auch dann, wenn es um das Beschwören der europäischen Einigkeit ging, besonders auch in der Corona-Zeit.
È naturale che questo debito, debba avere una risposta europea.
Diese Krise braucht eine Antwort, nämlich gemeinsame europäische Schulden. Wir haben die Instrumente dafür und wir benötigen sie. Es sind die Corona-Bonds oder vergleichbare Dinge. Sie sind das Mittel der Wahl. Jeder, der behauptet, er könne das aus eigener Kraft bewältigen, der irrt. Das wäre der falsche Weg, meine ich. Konflikte mit der EU-Kommission mied Sassoli im Gegenteil. Er betonte, ob bei gemeinsamen europäischen Schulden, beim Brexit oder bei der Frage, wie in Zukunft das Europäische Parlament mehr Rechte bekommen soll, gerne die Gemeinsamkeiten mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Holger Beckmann über EU-Parlamentspräsident Sassoli, der heute nach dem Alter von 65 Jahren verstorben ist. Stefan Überbach in Brüssel, die Nachricht von Sassolis Tod kam doch für viele Nicht-Insider eher überraschend. Ich vermute mal, die Betroffenheit in Brüssel ist groß.
Ja, das ist so. Vertreter aller europäischer Institutionen hier in Brüssel zeigen sich sehr traurig und bestürzt. EU-Ratspräsident Charles Michel zum Beispiel nannte den verstorbenen David Sassoli einen überzeugten und aufrichtigen Europäer. dessen menschliche Wärme, dessen Großzügigkeit und auch dessen Lächeln jetzt schon fehlen würden. Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, würdigte Sassoli als leidenschaftlichen Journalisten, herausragenden Parlamentspräsidenten und guten persönlichen Freund. Und ganz ähnlich äußerten sich Vertreter wirklich aller Parteien im Europäischen Parlament, von ganz links bis ganz rechts. Ich zitiere mal beispielhaft die beiden deutschen Parlamentsvizepräsidentinnen. Nicola Beer von der FDP sagte, Sassoli habe mit Menschlichkeit und Leidenschaft das gemeinsame Projekt Europa jeden Tag vorangetrieben. Und ihre SPD-Kollegin Katharina Barley bezeichnete Sassoli als Mann mit klaren Überzeugungen, der sich immer für einen menschlichen Umgang mit Geflüchteten in Europa eingesetzt habe.
Es hat ja auch durchaus was Schicksalhaftes. Nächste Woche wäre seine Amtszeit offiziell zu Ende gegangen und die Nachfolge ist schon geregelt.
Ja, das stimmt. Heute in einer Woche wählt das Europäische Parlament in Straßburg Sassolis Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin. Es wird nämlich nach Lage der Dinge die Christdemokratin Roberta Metsola aus Malta, 42 Jahre alt. Sie wäre dann die jüngste Präsidentin in der Geschichte des Europäischen Parlaments. Und diese Wahl, die steht in der Tat in keiner sachlichen Verbindung mit dem Tod von David Sassoli, sondern dieser Termin, der ist schon seit längerem geplant gewesen. Es war zu Beginn der Legislaturperiode vereinbart worden, dass der Chefposten nach 2,5 Jahren neu besetzt wird. Und so kommt es dann in der nächsten Woche auch.
Wenn Spitzenpositionen in der EU vergeben werden, dann muss das alles fein austariert nach einem speziellen, ausgehandelten Proporz geschehen. Sassoli war Italiener, er war Sozialdemokrat. Seine voraussichtliche Nachfolgerin, Sie haben es angesprochen, ist eine Malteserin und sie ist Christdemokratin. Gerät jetzt das ganz große Personaluhrwerk in Brüssel in Bewegung?
Nein, das denke ich eher nicht. Das wird alles einigermaßen geräuschlos über die Bühne gehen. Nach der Europawahl 2019 sind ja in der Tat alle wichtigen Positionen unter den großen Parteien aufgeteilt worden. Die Christdemokraten stellen mit Ursula von der Leyen die Kommissionschefin, die Liberalen mit dem Belgier Charles Michel den EU-Ratspräsidenten und die Sozialdemokraten hatten sich den Posten des europäischen Chefdiplomaten für Josep Borrell aus Spanien gesichert, plus eben den Präsidenten des Europaparlaments, allerdings nur für die ersten 2,5 Jahre. Danach sind auch hier dann die Christdemokraten an der Reihe, so war das 2019 ausgehandelt worden. David Sassoli hatte zuletzt zwar mal unter der Hand sondieren lassen, ob er nicht doch ein bisschen länger im Amt bleiben könnte, weil sein Job ja wegen Corona ziemlich eingeschränkt war und auch weil die Sozialdemokraten zuletzt bei Wahlen in Europa sehr erfolgreich waren, wie zum Beispiel Olaf Scholz in Deutschland. Aber nachdem es ihm dann nicht gelungen war, im Parlament für sich eine Mehrheit zu organisieren, da hatte Sassoli im Dezember erklärt, es bleibt dabei, der Posten wird neu vergeben. Insofern sind also, denke ich, in Europa keine machtpolitischen Verschiebungen zu erwarten.
SWR-EU-Korrespondent Stefan Überbach über den verstorbenen Europaparlamentspräsidenten David Sassoli. Was wirklich vor sich geht in Kasachstan, das lässt sich derzeit nur aus Bruchstücken zusammenpuzzeln. Offenbar aus Wut über stark angestiegene Treibstoff- und Energiepreise sind in den vergangenen Tagen viele Menschen auf die Straße gegangen. Die Proteste schlugen schnell um und wurden politisch, richteten sich dann gegen die Staatsführung und die schlug zurück mit aller Macht und mit russischer Unterstützung. Es gab mindestens 164 Tote, ungezählte Verletzte. Fast 10.000 Menschen sitzen inzwischen im Gefängnis. Wie gesagt, dieses Bild ist zusammengesetzt. Unabhängige Informationen gibt es nicht. Das Internet ist weitgehend abgeschaltet, Zeugen sind entweder im Gefängnis oder eingeschüchtert. Jetzt hat sich der autokratische Präsident Tokajew zu Wort gemeldet und für heute die Einsetzung einer neuen Regierung angekündigt, wobei er selbst natürlich im Amt bleibt. Moskau-Korrespondentin Andrea Beer.
Die rund 2000 ausländischen Soldaten sollen wieder aus Kasachstan abziehen. Das kündigte der kasachische Präsident Kasym-Schomart Tokajew bei einer Parlamentssitzung in der Hauptstadt Nur-Sultan an. Die Soldaten gehören dem von Russland geführten OVKS-Militärbündnis an. Tokajew hatte sie wegen der Proteste ins Land geholt, unter anderem mit der Begründung, es liege eine terroristische Bedrohung vor. Er sagte im Parlament:
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ
Die Hauptmission der OVKS-Friedenstruppen ist erfolgreich abgeschlossen. In 2 Tagen beginnt der schrittweise Rückzug des vereinigten friedenserhaltenden Kontingents. Dessen Abzug dauert nicht länger als 10 Tage. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, das liege in der Kompetenz Kasachstans. Russland habe kein Recht, sich einzumischen. Präsident Putin stand in ständigem Kontakt mit Präsident Tokajew, der die volle Verantwortung für das Geschehen, die Gesamtführung und die Koordination übernommen hat. Dies erforderte einen ständigen Kontakt mit dem Präsidenten Tokajew. Das kasachische Parlament bestätigte auch den 49-jährigen Alihan Smailow als neuen Regierungschef. Er hatte bereits mehrere Regierungsämter inne. Knapp 2 Wochen nach Beginn der Proteste gehen die landesweiten Festnahmen weiter. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bisher rund 9.900 Menschen festgenommen. Ihnen wird unter anderem Diebstahl, Rauditum, Plündern oder Mord vorgeworfen. Bis zum 19. Januar gilt noch der landesweite Ausnahmezustand in Kasachstan, der unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre vorschreibt.
Andrea Beer berichtete. Immerhin 8 Stunden lang haben die Vizeaußenminister der USA und Russlands, Sherman und Ryabkov, gestern in Genf miteinander gesprochen. Nicht verhandelt, das war US-Verhandlungsführerin Sherman wichtig, soweit sei man noch nicht, aber man habe gesprochen. Über Truppen in der Ukraine, Bündnisfreiheit, Bedrohungen, Sicherheitsbedürfnisse und Sicherheitsgarantien, Möglichkeiten der Deeskalation. Bewegt hat sich in der Sache selbst bislang nichts. Ryabkov bezeichnete das Gespräch zwar als, Zitat, sehr professionell, tiefgründig und konkret. Er ließ aber auch wissen, es habe keinerlei Fortschritte gegeben. Immerhin in diesem Punkt herrscht schon mal Einigkeit, denn ähnlich dürr fällt auch das US-Fazit des Genfer Treffens aus. Washington-Korrespondent Thorsten Teichmann.
Die US-Regierung sieht immer noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Zug. In der vergangenen Nacht stellte sich der nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan den Fragen im Fernsehsender NBC. Letztendlich muss Russland entscheiden, ob sie ernsthaft verhandeln wollen oder ob Diplomatie als Vorwand dient, um letztendlich militärisch einzugreifen. Niemand hatte in der gegenwärtigen Konfrontation mit einem Durchbruch gerechnet, beim Treffen zwischen Vertretern der USA und der Delegation aus Russland. In den Stunden danach ist in Washington allerdings das Bild entstanden, dass beide Seiten aneinander vorbeireden. So haben die USA die russische Forderung zurückgewiesen, dass die Ukraine oder andere ehemalige Sowjetrepubliken nie Mitglied der NATO werden dürfen. Darauf will sich Washington nicht einlassen. Stattdessen schlug die Verhandlungsführerin der US-Delegation, Wendy Sherman, eine Reihe anderer Themen für Vereinbarungen vor. Zu den ersten Vorschlägen, die die USA heute gemacht haben, gehört die Frage, wo Raketen stationiert werden. Die Vereinigten Staaten sind bereit, über die Zukunft von bestimmten Raketensystemen in Europa zu diskutieren, im Rahmen des früheren INF-Vertrags zwischen den USA und Russland. Auch über Größe und Umfang von militärischen Manövern in Europa könne man sich gegenseitig besser informieren. Problem? Das alles geht an den Forderungen der russischen Führung und Putins Entwurf für ein Sicherheitsabkommen vorbei. Das Papier sei im Gespräch immer wieder aufgetaucht, erklärte Sherman vor Journalisten, obwohl die USA Putins Entwurf ablehnen. Vor ernsthaften Verhandlungen müsse Russland seine Soldaten von der Grenze zur Ukraine abziehen. Die Gefahr einer militärischen Eskalation ist noch nicht gebannt, erklärte Sullivan. Wir glauben, dass die Russen zehntausende Soldaten und modernes militärisches Gerät an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen haben, mit dem Ziel, die Möglichkeit, wenn nicht gar die Absicht zu haben, in die Ukraine einzufallen. Die US-Regierung wird jetzt Vertreter der NATO und der Europäischen Union unterrichten, bevor die Gespräche mit Russland morgen in Brüssel fortgesetzt werden.
12.24 Uhr. Kriegsgefangene haben Rechte. Seit genau dem 12. August 1949, damals wurde in Genf ein entsprechendes internationales Abkommen unterzeichnet. Und so dürfen Kriegsgefangene beispielsweise nicht misshandelt, eingeschüchtert, beleidigt oder gedemütigt werden. Das Problem ist, die Männer in den orangen Overalls sind keine Kriegsgefangenen. Diejenigen, die US-Soldaten im Rahmen des Kriegs gegen den Terror in die Hände fielen, waren aus US-Sicht illegale Kämpfer. Sie wurden ins Gefangenenlager Guantanamo gebracht, weggesperrt und auch misshandelt, ohne Rechte. Inzwischen haben 3 US-Präsidenten mehr oder weniger fest zugesagt, das Lager zu schließen. Aber auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem die ersten Häftlinge nach Kuba gebracht wurden, besteht Guantanamo fort und mit ihm die rechtlichen, politischen und moralischen Probleme, die es 2002 aufgeworfen hat. Julia Kastein.
Carol Rosenberg steht am Fähranleger des US-Marinestützpunktes Guantanamo Bay auf Kuba. Die Reporterin der New York Times war dabei, als dort die ersten Gefangenen aus Afghanistan im Flugzeug ankamen, in orangefarbenen Overalls und in Ketten.
They were in orange jumpsuits, they were all chained up.
Der Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt, genau 4 Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September.
Viele Leute waren sehr zufrieden mit diesen Bildern, weil es hieß, die waren es. Das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Die Botschaft war, wir haben sie.
Von den mal 780 Gefangenen sind heute nur noch 39 vor Ort. 13 von ihnen könnten eigentlich raus. Die US-Regierung hält sie nicht mehr für gefährlich. Aber erstmal muss sich ein Land finden, das sie aufnimmt. Auch die Terrorprozesse gegen 10 Gefangene kommen kaum voran. Gegen den mutmaßlichen Chefplaner der Anschläge vom 11. September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, wurde schon vor knapp 10 Jahren Anklage vor einem Sondertribunal vor Ort erhoben. Aber das Hauptverfahren gegen ihn hat immer noch nicht begonnen. Das Problem? Er und die anderen Angeklagten wurden in geheimen CIA-Gefängnissen jahrelang gefoltert, sagt Stafford Smith.
Wenn die je in einem regulären US-Gericht landen würden, hätten sie gute Chancen, dass die Verfahren gegen sie eingestellt werden. Wegen ungeheuerlichem Fehlverhalten der Regierung, wozu Folter wohl gehört.
Der US-Kongress hat gerade erneut verboten, Steuergelder für eine Verlegung der Häftlinge in die USA auszugeben. Viele Republikaner sind überzeugt, diese Männer sind fanatische Dschihadisten und zu Recht Gefangene des Kriegs gegen den Terror. Und der sei noch nicht zu Ende, argumentiert beispielsweise Charles Stimson, ehemaliger Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium.
Name one war. Nennen Sie mir einen Krieg in der Geschichte von Deutschland oder den USA, in dem Kriegsgefangene während eines Krieges freigelassen wurden. Das macht keinen Sinn. Man bewaffnet seine Gegner doch nicht, während man sie gleichzeitig besiegen will.
In Guantanamo selbst wird gerade ein neuer Gerichtssaal gebaut und ein Wohnblock für die Wärter. Nichts deute bislang darauf hin, dass die Biden-Regierung das Lager wirklich schließen wolle, sagt New York Times-Reporterin Rosenberg.
I don't see anything that they have done in this administration so far to suggest that they are in any way positioning themselves to close it.
Guantanamo werde es wohl auch noch geben, wenn sie längst in Pension ist.
Es ist 12.27 Uhr. Wie rettet man 2 Banken in der Krise? Na, man fusioniert sie und schafft so einen profitablen Bankenriesen. Das war ein Plan für die Deutsche Bank und die Commerzbank, den der amerikanische Finanzinvestor Cerberus zu verfolgen schien. Aber damit ist jetzt wohl Schluss. Der Großaktionär der beiden Banken hat über Nacht fast die Hälfte seines Aktienpakets zum Verkauf angeboten. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Warum dieser überraschende Ausstieg?
Gründe nennt Cerberus keine, das ist aber wenig überraschend. Der Investor gilt als extrem verschwiegen. Schon der Einstieg bei beiden Banken 2017 wurde jeweils lediglich per Pflichtmitteilung bekannt gegeben. Gleichzeitig galt aber das Verhältnis vor allem zwischen der Commerzbank und Cerberus schon länger als angespannt. So hat sich die Commerzbank zeitweise offenbar geweigert, sich von Cerberus beim Konzernumbau beraten zu lassen. Und auch der Verschleiß im Top-Management der Commerzbank, der war in der Zusammenarbeit mit Cerberus hoch. Ein Vorstandschef, 2 Aufsichtsratsvorsitzende und 2 Finanzchefs haben seit 2017 das Handtuch geschmissen. Doch das Drängen von Cerberus scheint auch weiterhin nicht die gewünschten Ergebnisse zu liefern, sodass mit dem Verkauf jetzt offenbar Cerberus selbst die Reißleine zieht und dabei auch Verluste in Kauf nimmt.
Aber komplett raus ist Cerberus nicht.
Es scheint, als ob noch nicht genau das richtige Stichwort ist. Vorerst reduziert Cerberus seine Beteiligungen an der Commerzbank von 5% auf 3%, an der Deutschen Bank von 3% auf 2%. Gleichzeitig verpflichtet sich der Investor für 45 Tage, keine weiteren Aktienpakete der beiden Banken auf den Markt zu werfen. Und diese gut 6 Wochen, die sind unüblich kurz. Gängig sind eher Haltefristen von mindestens 3 Monaten. Also gut möglich, dass der Ausverkauf da noch weitergeht.
Ich habe es gesagt, es gab den Plan, die beiden Banken zu fusionieren. Ist das endgültig vom Tisch?
Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Cerberus war in den letzten Jahren sicherlich die größte treibende Kraft hinter diesem möglichen Zusammenschluss von Commerzbank und Deutscher Bank und hat sich jetzt gut 4 Jahre lang die Zähne ausgebissen. Und auch wenn viele vielleicht noch von einer neuen deutschen Großbank träumen, wahrscheinlicher ist eine Fusion sicher nicht geworden.
Und wie wirkt sich das auf die Aktienkurse aus?
Negativ. Beide Banken liegen deutlich im Minus. Ganz im Gegensatz zum DAX. Der legt heute mal wieder zu. 1% auf 15.930 Punkte.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Alexander Winkler. Vielen Dank.